Wochenlang wurden in Peru Wahlzettel gezählt. Nun ist klar, die konservative Keiko Fujimori wird neue Präsidentin. Sie gewinnt die Wahl hauchdünn. Ihr Gegner, der Linke Roberto Sanchez, hat schon angekündigt, dass er die Wahl nicht anerkennen werde. Es könnte also noch kompliziert werden. Trotzdem sprechen wir jetzt über die frisch gewählte Präsidentin und ihre Wahlversprechen. Mehr Ordnung, mehr Sicherheit und auch weniger Bandenkriminalität. Das ist ein großes Problem in Peru. Kann Keiko Fujimori mit ihrer Politik der harten Hand die Lage beruhigen? Einer, der daran zweifelt, ist Richard Häb. Er ist Länderdirektor von Helvetas in Peru. Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado hat ihn getroffen.
Ich sage jetzt mal, das Land ist, glaube ich, in seiner Institutionalität sehr, sehr stark betroffen. Also ich sage mal, was Korruption und in den Institutionen, in der Politik betrifft, dass man da jetzt einfach mit einer Ankündigung von Law and Order nicht durchkommt. Die Kreativität der Regierenden ist da doch ziemlich begrenzt. Also wenn man dann ein paar Soldaten an die großen Stationen der Metro und der öffentlichen Verkehrsmittel stellt, die stehen dann halt da mit dem Gewehr und hoffen dann, dass die Busfahrer nicht mehr erpresst werden. Und die Erpresser, die vermeiden dann einfach diese Stellen und machen es woanders. Ja, und dadurch ist die Mordrate nicht gesunken. Dieses Schema der Rechtslosigkeit im Land und der ausgeübten Gewalt, dass sie das von heute auf morgen ändern können, da glaube ich, niemand so recht dran.
Was auch immer wieder ein Thema ist im Zusammenhang mit Peru, ist der Einfluss der Geopolitik, also der großen Mächte. Hier in Lima in der Nähe gibt es den Hafen Chancay, den China gebaut hat, also die chinesische Reederei Cosco. Und die USA haben angekündigt, dass sie eine Militärbasis hier noch ausbauen wollen in der Gegend. Also wie souverän ist Peru noch als Land, wenn man sich diese Einmischung auch der Großmächte hier vor Augen hält?
Also jeder Peruaner würde natürlich sagen, wir sind da ein souveränes Land und wir treffen unsere eigenen Entscheidungen, aber die politische Realität, vor allem die wirtschaftliche Realität, ist eine ganz andere. Ne? Und das nicht nur erst seit, ich sage jetzt mal, vermehrt China mit am Tisch sitzt und die USA, sag mal, sehr traditionell sowieso, sondern auch aufgrund der großen Familien und der großen Industriebetriebe, der großen Auslandsinvestitionen, vor allem von den Minengesellschaften, die einen sehr, sehr starken Einfluss auf die Politik haben. Ja, ob es jetzt um, ich sag jetzt mal, den Kauf von amerikanischen Kampfflugzeugen geht oder um Wirtschaftsverträge, da spielt mit Sicherheit immer ein Maß an Korruption eine Rolle, sodass die Politiker, und ich glaube, es ist daher kommt auch das große Misstrauen, nicht die Interessen der Bevölkerung und des Landes vertreten, sondern im Wesentlichen ihre Partikularinteressen und der Gruppen, denen sie angehören.
Jetzt wird ja mit diesen Wahlen auch wieder ein Zweikammersystem eingeführt im Parlament. Kann denn das irgendetwas ändern an der Situation aktuell mit der Korruption? Kann das für mehr Aufsicht sorgen unter den verschiedenen Kammern des Parlaments?
Große Zweifel bei der Bevölkerung. Es wird vielerorts interpretiert, dass diese spezielle Zusammensetzung auch des Senats im Wesentlichen dazu dient, dass eine Präsidentin Fujimori das Land über Kongress und Senat regiert. Wir haben ja so eine absurde Situation, dass der Präsident das Parlament auflösen kann, das Parlament aber auch den Präsidenten des Amtes entheben kann. Und da fragt sich dann immer, wer ist schneller? Ich sag mal, die Idee, dass wir so ein bisschen mehr einen Ausgleich haben zwischen den Regionen und der Nation, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Ja, weil Peru ist, auch wenn man jetzt seit 30, 35 Jahren Dezentralisierungspolitik macht, immer noch ein extrem zentralisiertes Land. Von daher ist eigentlich eine regionale Vertretung auf der nationalen Ebene etwas, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist, also wenn ich das jetzt mit anderen Ländern vergleiche, dadurch, dass wir aber so ein völlig zersplittertes Parteiensystem haben und dann meinetwegen 1 bis 2 Senatoren pro Region dabei sind, sind eben dort Senatoren, die mit 12% der Stimmen gewählt worden sind. Das heißt, 88% haben sie nicht gewählt. Und ob das dann die Interessen der Region widerspiegelt oder parteipolitische Interessen oder Interessen von Partikulärgruppen, ist eben sehr wahrscheinlich. Und daher kommen die Zweifel der Bevölkerung.
Also wenn man da jetzt so zuhört, einer Bevölkerung, die eigentlich das Vertrauen in die Politik verloren hat, ein hoher Grad von Korruption, Einmischung von außen, immer wieder politische Quereleien unter den verschiedenen Parteien, auch jetzt gerade ein sehr, sehr knappes Rennen im Wahlkampf. Was bedeutet das alles für die Arbeit von Helvetas? Also das klingt ja jetzt nicht nach einem Umfeld, in dem es erstens einfach ist, Entwicklungshilfe zu leisten und zweitens auch gut einen Blick drauf zu haben, wo das Geld von Helvetas hinfließt.
Na gut, das zum Glück entscheiden wir selber, wie wir das Geld ausgeben und nicht der Staat und auch keine Interessensgruppen. Also von daher sind wir da on the safe side. Aber wir führen natürlich auch für, ich sage jetzt mal, die Schweizer Regierung, ob das jetzt SECO ist oder DEZA, auch bilaterale Projekte durch im Bereich von wirtschaftlicher Entwicklung, von Armutsbekämpfung und Klimawandel. Und ich sag mal, da gibt es natürlich Beeinträchtigungen. Das ist vor allen Dingen durch den sehr, sehr häufigen Wechsel der Führung in den Institutionen der Fall. Also ob das jetzt Minister, Vizeminister oder auch Direktorenebene ist. Zu was verleitet uns das sozusagen? Also wir müssen versuchen, natürlich verbindliche Abkommen zu treffen. Wir müssen aber vor allen Dingen, ich sag mal, die Ebene unterhalb derer, die dauernd ausgetauscht wird, zu stärken und, ich sag mal, wichtige Entscheidungen, die dann auf dieser Ebene vorbereitet werden, eben dann auch in die höheren Ebenen zu bringen. Und bisher klappt das ganz gut. Daneben gibt es, glaube ich, zwei heilige Gräle in Peru. Das eine ist die OECD-Mitgliedschaft und das andere ist die Unabhängigkeit der Zentralbank. Und ich sag mal, was die Peruaner und Peruanerinnen hoffen lässt, ist eben, dass die wirtschaftliche Stabilität erhalten bleibt, dass es natürlich ein Wirtschaftswachstum gibt, auch wenn der Trickle-Down-Effekt auf die, ich sag mal, ärmeren Teile der Bevölkerung sehr gering ist, wäre eine wirtschaftliche Instabilität für das Land noch fataler und für diese Menschen ganz besonders. Und es gibt ja so einen Spruch hier, also egal, was die Präsidenten tagsüber machen, der Zentralbankpräsident, der bringt es dann nachts wieder in Ordnung.
Sagt Richard Heb, Länderdirektor von Helvetas in Peru.